SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen bis 6:30. Die G7-Staaten wollen den Ausstieg aus fossiler Energie stärker vorantreiben. Die beiden deutschen grünen Minister sind voll des Lobes für die G7-Konferenz. Zu Recht? Wir fragen nach. Heute vor 25 Jahren wurde die NATO-Russland-Grundakte geschlossen. Ein historischer Irrtum? Wir sprechen darüber. Und der Deutsche Ärztetag fordert die Politik zur Wahrheit auf. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Guten Abend. Die Energie- und Umweltminister der 7 großen westlichen Industrienationen haben in Berlin getagt. Ihr Thema war die Zukunft der Energieversorgung und damit auch die Zukunft der Erde. Man will, nein, man muss weg von fossiler Energie hin zu regenerativen Energiequellen, um die Umwelt nicht weiter zu verpesten. Erstes Ziel, zumindest aus deutscher Sicht, war es, die G7 darauf einzuschwören, nicht länger Strom aus Kohle zu gewinnen. Und da haben die G7 jetzt tatsächlich einen Kompromiss gefunden, mit dem zumindest Bundeswirtschaftsminister Habeck zufrieden ist.
Die Konferenz hatte einen gemeinsamen Feind und das war der Status quo. Durch alle Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, die wir jeweils in unseren Ländern unternehmen, bei allem Ehrgeiz, der theoretisch aufgebracht ist, nicht reicht. Was wir tun, ist zu wenig.
Und deshalb will man jetzt mehr tun. Unser Korrespondent Martin Polanski hat das Treffen für uns verfolgt. Herr Polanski, was will man denn tun? Was sieht die Vereinbarung denn konkret vor?
Also grundsätzlich wurde betont, dass man trotz des Ukraine-Krieges, das war der erste wichtige Punkt, eben auch an der Klimapolitik, an einer ambitionierten Klimapolitik festhalten will. Und da gibt's einigermaßen konkrete Hinweise, wo man da ansetzen möchte, dass man zum einen die Ambitionen nochmal erhöhen will in bestimmten Sektoren. Es gibt ja in Deutschland auch diese Sektorenziele für Verkehr zum Beispiel, Energie, Industrie und so weiter. Da wollen die G7-Staaten, also die wichtigsten Industriestaaten, nochmal zu Hause bei sich selber halt eine Schippe drauflegen, wenn man so will, ohne dass es jetzt konkret genannt wurde, wie stark. Und man hat eben auch sich grundsätzlich darauf verständigt, dass man aus der Kohleverstromung aussteigen will und dass man eine überwiegend dekarbonisierte Stromversorgung bis 2035 in den Industriestaaten hinbekommen möchte. Das sind, glaube ich, aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte. Und als drittes vielleicht noch, dass im Verkehrssektor man auch anstrebt, in einem hohen Maße, wie es heißt, einen dekarbonisierten Verkehr hinzubekommen.
Und dieser Ausstieg aus der Kohle in Sachen Stromversorgung, wurde denn da ein Zeitrahmen genannt?
Das eben nicht. Und ich glaube, das ist da auch eine gewisse Schwäche, auch dieses Kommuniqués. Es ist ja letztendlich der kleinste gemeinsame Nenner von 7 großen, sehr großen Industriestaaten, eben den europäischen plus Japan plus Kanada plus USA. Und da fällt es einigen Ländern halt besonders schwer, aus der Kohle auszusteigen, insbesondere Japan und die USA. Deshalb wurde da jetzt kein Datum festgeschrieben. In Deutschland gibt es ja das Ziel, idealerweise bis 2030, spätestens bis 2038 aus der Kohle auszusteigen. Und eine solche Jahreszahl für den Kohleausstieg gibt es nicht. Aber es gibt eben, wie gerade schon angedeutet, das Ziel festgeschrieben, bis 2035 eine überwiegend dekarbonisierte Stromversorgung hinzubekommen. Was im Grunde genommen auch nicht viel sagt, genau. Und wenn man jetzt mal die deutschen Ziele daran legt, heißt das für Deutschland eigentlich erstmal gar nichts, weil Deutschland sowieso viel weiter oder viel schneller voranschreiten will, als eben bis 2035 nur überwiegend dekarbonisiert zu sein. Wir sind ja jetzt schon fast überwiegend dekarbonisiert in der Stromversorgung.
Also ziemlich vage. Warum? Wer hat da gebremst? Sie haben Japan genannt. Was sind die Gründe?
Genau, also in Japan ist es ja so, oder man muss auch sagen, in der Energiepolitik ist es ja so, dass alle Länder jeweils ihren eigenen Weg gehen. Deutschland geht ja im gewissen Sinne einen Sonderweg, indem man sagt, man steigt parallel aus Atom und Kohle aus. Andere Länder machen dann den einfachen Schritt, beispielsweise Frankreich, dass man eben doch stark an der Atomkraft festhält. Das Gleiche auch in Japan. Und in Japan interessanterweise setzt man eigentlich darauf, noch eher zusätzliche Kohlekraftwerke zu bauen, parallel eben zu Atomkraft. Atomkraft, die ja auch natürlich nicht risikofrei ist, wie man auch in Japan weiß. Und die ist eben auch nicht besonders beliebt in Japan, die Atomkraft. Deshalb eher das Setzen auf Kohle, zumal es eben teilweise auch recht günstig ist, Kohle zu verstromen. Und auch in den USA muss man sagen, die USA sind zusammen mit Indien und China der drittgrößte Produzent von CO2 aus Kohleverstromung. Von daher ist es da auch nicht so einfach, mal eben so auszusteigen. Und von daher, wie gesagt, ist es eher der kleinste gemeinsame Nenner, eher das Signal, dass die Industriestaaten senden wollen, passt auf, wir sind bereit, da voranzugehen, aber letztendlich ist es auch ein Signal hin zu den anderen großen Staaten der G20-Gruppe, und dazu zählen dann ja Länder auch wie Russland, China, Indien, Indonesien zum Beispiel, die jetzt den Vorsitz haben werden, und denen zu signalisieren, passt auf, ihr müsst eben auch mehr bringen, denn wenn Indien und China zum Beispiel weiter massiv auf Kohle setzen, kann man sich alle Anstrengungen letztendlich in Europa auch schenken.
Aber ist das geglückt mit dem Signal? Gerade die Bundesregierung hat ja diese Konferenz im Vorfeld als ganz besonders hervorgehoben, dass man ein starkes Signal geben wolle. Ist es ein starkes Signal?
Das ist jetzt eine Interpretationsfrage. Und natürlich sind jetzt die beiden Minister Habeck und Lemke von den Grünen, die ja die Gastgeber waren für diese Konferenz, der Klimaschutz-, Energie- und Umweltminister, haben natürlich betont, wie wichtig da die Ergebnisse sind, die man erzielt hat und so weiter und so fort. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, auch wenn man sich die Klimabilanzen anguckt, jetzt der letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, dass schon die G7-Länder mit Abstrichen immer noch Vorreiter sind und dass man vor allem Sorge hat, dass andere Länder, insbesondere China und Indien oder Russland zum Beispiel, und das ist ja nochmal auf dem anderen Blatt Papier die Frage, wie man Russland jetzt zukünftig wieder einbinden kann oder noch einbinden kann in eine Klimaschutzpolitik. Aber wenn diese großen Emittenten weitermachen wie bisher, dann wird es halt sehr, sehr schwer. Und deshalb sagt man, sendet man zumindest das Signal, okay, wir wollen unsere Ziele selber nochmal erhöhen, selbst wenn nicht genau sagen, als Japan zum Beispiel, dann und dann steigen wir aus der Kohle aus. Aber wir sagen ganz klar, wir wollen Ziele erhöhen, wir wollen im Verkehrsbereich mehr tun, wir wollen bei der Verstromung mehr tun. Und deshalb, Chinesen, Inder, Russen, schaut hin und guckt, was ihr tun könnt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in diesen internationalen Verhandlungen. Man darf sich wahrscheinlich von solchen G7-Treffen sowieso nicht allzu viel versprechen. Also, dass man wirklich einklagbaren Festlegungen trifft, war jetzt eh nicht zu erwarten. Von daher, es ist ein langer Prozess.
Martin Polanski, unser Korrespondent in Berlin. Dankeschön. Der Krieg in der Ukraine, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck, beschleunige den Energiewandel. Deutschland und andere Staaten wollen sich unabhängig von russischen Energielieferungen machen. Je schneller, desto besser. In der Ukraine selbst leiden die Menschen unter ganz anderen Problemen. In der Donbass-Region kämpfen die russischen Truppen massiv um Landgewinn. Immer mehr Menschen fliehen. Die Hauptstadt Kiew dagegen bevölkert sich langsam wieder. Hier kehren immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer zurück. Heute hat die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze die Stadt am Dnepr besucht. Einzelheiten dazu von Florian Kellermann.
Die Entwicklungsministerin kam nicht mit leeren Händen in die Ukraine. Das Sofortprogramm der Bundesregierung, das dem Wiederaufbau der Ukraine dienen soll, sei in den vergangenen Wochen auf 185 Millionen Euro aufgestockt worden, sagte sie bei einem Besuch in der stark zerstörten Stadt Borodjanka.
Wir alle bewundern die Kraft, mit der hier jetzt wieder aufgebaut wird. Sehr viele Menschen fangen hier schon wieder an, ihre Häuser auch wieder aufzubauen. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen.
Dabei könnten sie auf die Hilfe Deutschlands zählen.
Die Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen einfach Wasser und Strom. Die hier innerhalb der Ukraine geflohen sind, brauchen ein Dach über dem Kopf. Die Kinder müssen wieder in die Schule gehen können. Und für all das braucht es Unterstützung. Und die leisten wir als Deutschland und die werden wir auch weiter leisten.
Die russischen Truppen zogen Anfang April aus Borodjanka ab, das im Nordwesten von Kiew liegt. Sie hinterließen dort ein Bild der Verwüstung. Viele der mehrstöckigen Wohnhäuser wurden durch Beschuss zerstört, sogar mehrere hundert Einfamilienhäuser. Unter den Trümmern bargen die Behörden bisher über 40 Leichen, weitere dürften dort verschüttet sein. Insgesamt töteten die russischen Besatzer in Borodjanka über 100 Zivilisten. Doch jetzt kehre das Leben langsam in die Stadt zurück, sagte Bürgermeister Georgi Jerko. Wir haben von unseren Partnern über das Julit-Programm, an dem auch Deutschland beteiligt ist, schon Bagger und Stromgeneratoren bekommen. Dinge, die besonders wichtig waren in den ersten Wochen, als die Strom- und die Wasserversorgung hier noch nicht funktioniert haben. Jetzt brauchen wir vor allem Fahrzeuge für die Stadt. LKW zum Auspumpen von Abwasser, Sammelgruben und zum Abtransport von Müll. In Borodjanka lebten inzwischen wieder knapp 6000 Menschen, berichtete der Bürgermeister bei einem Rundgang mit der Ministerin durch die Stadt, vorbei an einigen der zerstörten Wohnhäuser. Vor dem Krieg hatte Borodjanka 14.000 Einwohner. Nach dem Abzug der russischen Truppen war die Stadt praktisch entvölkert. Auf dem zentralen Platz standen die Menschen gerade in langen Schlangen, weil Hilfsgüter verteilt wurden, Essen und Kleidung. Ein 81-jähriger ehemaliger Lehrer sagte, er freue sich über den Besuch der Ministerin. Aber die Russen beschießen die Ukraine von weit weg, von ihrem Territorium aus, und ihre Raketen fliegen bis in die Westukraine, nach Lviv, nach Uschhorod. Und wir können uns nicht wehren. Gebt uns Waffen, gebt uns auch Raketen. Abschießen werden wir sie selber. Ihr Gebiet sei die humanitäre Hilfe, konterte Ministerin Schulze. Doch die schweren Kampfhandlungen jetzt gerade im Donezk-Becken bereiteten auch ihr Sorge.
Das macht einen alles sehr Sorge. Putin muss diesen Krieg endlich stoppen. Er hat unendlich viel Leid für die Zivilbevölkerung hier vor Ort bewirkt. Und das muss aufhören. Man muss über einen Frieden wieder verhandeln. Und das liegt in erster Linie an Putin.
Für den Nachmittag standen bei der Ministerin Treffen in Kiew auf dem Programm. Unter anderem mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmyhal.
Tja, und das alles, dieser Krieg hätte eigentlich nie so kommen dürfen, so steht es zumindest auf dem Papier. Heute vor 25 Jahren, da haben das westliche Militärbündnis, die NATO und Russland, nämlich besiegelt, sich künftig nicht mehr als Gegner, sondern als Partner begreifen zu wollen. Festgehalten in der NATO-Russland-Grundakte. Die Vereinbarung wurde geschlossen, um den gegenseitigen Sicherheitsbedürfnissen Rechnung zu tragen, um für mehr politische Stabilität zu sorgen und um den Kalten Krieg ein für allemal hinter sich zu lassen. Man sieht, was daraus geworden ist und muss sich fragen, was ist da schiefgelaufen? Warum hat die Sicherheitsarchitektur, die in der Grundakte beschrieben wurde, nicht funktioniert? Jürgen Hart ist außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir haben für das SWR2-Tagesgespräch miteinander gesprochen. Ja, Herr Hart, war die Russland-NATO-Grundakte ein historischer Irrtum?
Es war auf jeden Fall ein ganz starker Versuch, den Frieden in Europa ein für alle Male zu bekräftigen. Und es ist eben mehr vereinbart worden noch als nur, dass man sich als Partner betrachtet. Es ist auch ein klares Bekenntnis Russlands hin zur Demokratisierung abgegeben worden. Es ist ein klares Bekenntnis der NATO abgegeben worden. Keine substanziellen Streitkräfte auf dem Boden der mittelosteuropäischen neuen NATO-Partner zu stationieren, wo wir uns bis heute dran halten. Wenn die NATO-Grundakte tatsächlich von allen Seiten mit Leben erfüllt würde, und das ist direkt in erster Linie an die Adresse Russlands gerichtet, dann wäre sie in der Tat die Blaupause für einen dauerhaften Frieden in Europa. Deswegen ist es ein gutes Dokument.
Aber da sind wir im Konjunktiv, so ist es ja nicht.
Das ist leider wahr. Jelzin hat es unterschrieben vor 25 Jahren in Paris als russischer Präsident. Der jetzige Präsident Russlands, Putin, hat das Land wegbewegt von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das hat begonnen mit der Verfolgung von Journalisten in den 2000er Jahren. Das hat dann 2008 den Einmarsch in Teilen Georgiens gegeben. Es hat 2014 die Besetzung und Annexion der Krim und den Einmarsch in der Ostukraine gegeben. Also viele Punkte dieser Charta sind von Russland verletzt worden. Und wenn wir uns als NATO ernsthaft fragen, stellen wir fest, dass wir uns eigentlich Wort für Wort an das gehalten haben, was damals vereinbart.
Aber spätestens da, was Sie gerade gesagt haben, Annexion der Krim, Einmarsch in Georgien von Russland 2008, hat die NATO da nicht bemerkt, was Russland von diesem Papier hält?
Das wäre ein schwieriges Eingeständnis für uns gewesen. Und ich glaube, man hat lange, vielleicht zu lange, an dem guten Willen festgehalten.
Warum? Warum wäre das schwierig gewesen, dieses Eingeständnis?
Ich glaube, es hätte natürlich eine komplette Veränderung auch unserer Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Russlandpolitik erfordert. Und wir wissen heute natürlich, was die Stunde geschlagen hat. Aber wenn wir es bereits vor einigen Jahren quasi vorweggenommen hätten, dass wir das befürchten und daraufhin unser Verhalten geändert hätten, hätten wir doch eine erhebliche politische Diskussion bekommen. So nach dem Motto, ihr verletzt eurerseits die NATO-Russland-Grundakte und provoziert damit Russland.
Also hat die NATO bewusst weggeschaut oder sich vielleicht sogar, man könnte es jetzt so ein bisschen interpretieren, was Sie sagen, sich gedrückt?
Wir haben 2014 nach dem Einmarsch auf der Krim, ja, am NATO-Gipfel in Wales, diese Festlegung getroffen über eine entsprechende Präsenz der NATO im Baltikum. Alles noch im Einklang mit der NATO-Russland-Grundakte. Wir haben das Thema 2% Verteidigungsausgaben, also mehr als bisher, formuliert. Und viele Staaten der NATO in Europa haben sich auch entsprechend dran gehalten. Also es ist schon etwas geschehen. Es ist auch meines Erachtens bis zum heutigen Tage so, dass wir vor einem konventionellen Angriff Russlands als NATO gut geschützt sind und dass wir das nicht befürchten müssen, erst recht nicht, nachdem wir gesehen haben, in welchem Zustand die russischen Streitkräfte wirklich sind. Aber dass wir trotzdem versucht haben, den politisch-diplomatischen Weg zu gehen, das ehrt uns, aber das war im Nachhinein möglicherweise doch der falsche Weg. Man hätte Putin mit mehr Entschlossenheit und mehr Härte entgegentreten müssen, spätestens seit 2014.
Nun will sich die NATO ihrerseits aber immer noch an die Grundakte halten, also Stichwort auch Stationierung Osteuropa. Ist das richtig?
Wir werden eine solche Diskussion natürlich in der NATO bekommen. Das hängt davon ab, wie die nächsten Monate sich entwickeln im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich glaube, dass wir als Bundeswehr bereit sein sollten, gegebenenfalls auch Bundeswehrkräfte dauerhaft in mittelosteuropäischen NATO-Partnerstaaten zu stationieren. Denn deutsche Soldaten, die heute schon in Litauen etwa stehen, die aber vielleicht auch zukünftig noch stärker in Polen, Rumänien oder so stationiert sein könnten, schützen ja unsere Sicherheit, unsere Freiheit genauso wie die unserer Partner. Und dann muss man gucken, ob vor diesem Hintergrund die Zusagen der NATO-Russland-Grundakte eingehalten werden können. Ich würde mir wünschen, dass wir zur NATO-Russland-Grundakte zurückkommen. Aber das setzt voraus, dass Russland massive vertrauensbildende Schritte und Abrüstungsschritte unternimmt. Ich sehe zum Beispiel als große Gefahr für uns alle die Stationierung der neuen atombewaffnungsfähigen Mittelstreckenraketen Russlands, also in der Region Königsberg, die ja zu Russland gehört, aber an der Ostsee liegt. Das ist eine unmittelbare Bedrohung für alle NATO-Partner.
Welche Chancen sehen Sie denn für die Diplomatie im Moment?
Diplomatie gegenüber Russland ist im Augenblick zum Stillstand gekommen. Wir sehen ja alle Versuche, mit Putin zu reden und Fortschritte zu erreichen. Auch die Telefonate, die westliche Regierungschefs mit ihm führen, die verlaufen im Sande. Die Diplomatie hat allerdings trotzdem gegenwärtig ihre großen Stunden, denn das, was an Zusammenhalt in der westlichen Welt, NATO, Europäische Union und G7 in Abwehr dieser russischen Aggression geschieht, ist ja auch ein hervorragendes Beispiel für gute Diplomatie und gute Abstimmung. Also insofern können wir große Stücke halten auf unsere Diplomatie.
Es läuft ja aber schon ein Stück weit drauf raus, dass Russland isoliert ist. Sehen Sie da auch ein Stück die Gefahr eines neuen Kalten Krieges?
Vor diesem sogenannten neuen Kalten Krieg hat uns ja der russische Ministerpräsident Medvedev vor einigen Jahren auf der Münchner Sicherheitskonferenz gewarnt. Allerdings war das eine Befürchtung, die er ausgesprochen hat, nachdem Russland die Ukraine bereits angegriffen hatte, also die Krim besetzt hatte. Also insofern, wer dort in eine konfrontative Phase eingetreten ist, ist für mich klar, es war Russland. Und insofern können wir uns nicht wegducken von der Herausforderung. Ich sehe allerdings, anders als im früheren sogenannten Kalten Krieg, dass sich nicht zwei Blöcke gegenüberstehen, also nicht NATO und Warschauer Pakt, sondern es ist das doch weithin isolierte Russland. Kein Volk um Russland herum will, dass Russland die Dominanz in dieser Region hat, nicht mal die Weißrussen. Also insofern steht Putin vor den Trümmern seiner Politik, Russland zum Vorbild für die gesamte Region zu machen. Und das ist der Grund, warum er jetzt so reagiert, wie er reagiert, weil er es mit zivilen Mitteln nicht erregen kann, versucht das gewaltsam.
Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Um den Krieg in der Ukraine ging und geht es auch auf dem Katholikentag in Stuttgart. Heute hat Bundeskanzler Olaf Scholz dort eine Rede zum Krieg gehalten, eine recht deutliche. Und die, die ihm zugehört haben, waren auch ganz seiner Meinung, jedenfalls zum Großteil. Anne-Kathrin Hochstraat berichtet.
Spontaner Applaus, als der Bundeskanzler den Saal betritt. Einige Menschen in den ersten Reihen stehen auf. Viele Handys werden gezückt. Die Stimmung ist gut. Olaf Scholz beginnt mit klaren Worten zum Ukraine-Krieg.
Putin darf mit seinem zynischen, menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen.
Eine Stunde lang geht es um den Ukraine-Krieg, wie gesellschaftliche Spaltungen überwunden werden können, auch um Dinge, die in der Öffentlichkeit gerade nicht so wahrgenommen werden, wie die Hungerkrise in Afrika. Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, die auch auf dem Podium mitdiskutiert, nutzt die Möglichkeit für ein Angebot an den Bundeskanzler.
Wir sind an Ihrer Seite, wenn es darum geht, Menschen nicht hängen zu lassen. Und auch dafür wollen wir Ihnen Partnerschaft wirklich in Tat, in Hand, nicht nur in Kopf anbieten.
Trotz des ernsten Themas, Olaf Scholz wirkt auf dem Podium gelöst. Auch von Störversuchen lässt er sich nicht beirren. Es bleibt sogar Zeit für Fragen, die er zum Teil mit einem Augenzwinkern beantwortet.
Eine Frage würde ich ganz konkret an Sie, Herr Bundeskanzler, weitergeben. Sind für unsere Sicherheit wirklich so viele Waffen nötig?
Ja.
Ein Auftreten, das ankommt beim Katholikentagspublikum.
Bei einer Stunde bleibt es natürlich bei manchen Sachen sehr oberflächlich. Aber ich nehme dem Bundeskanzler schon ab, dass er sich um den Zusammenhalt sorgt in Deutschland und dass er Verantwortung übernimmt, dass der Krieg eben kein Weltkrieg wird. Also das kam schon rüber.
Also ich war persönlich sehr überrascht über den Herrn Scholz, dass er so persönlich geantwortet hat und nicht so allgemeinpolitisch. Und ich habe auch Respekt vor ihm, dass er in der Zeit halt Kanzler sein muss, diese ganz schwierigen Sachen, die wir alle nicht brauchen, handeln muss.
Für mich war eigentlich die Kernmessage aus der ganzen Diskussion, dass Kommunikation wieder mal der Schlüssel ist eigentlich. Und ich glaube auch, dass damit Scholz in die richtige Kerbe schlägt.
Am Ende bleibt sogar noch Zeit für Privates, für Fragen aus der Kategorie, was Sie schon immer wissen wollten.
Das war zum Beispiel die Frage, Pop oder Deutschrock? Haben Sie ein Haustier?
Ich hatte ein Haustier als Kind. Es war ein schwarzer Kater. Nicht Hip-Hop, sondern Rock.
Ja, klingt nach einer alles in allem für den Kanzler recht angenehmen, wohlwollenden Stimmung beim Katholikentag in Stuttgart. Es gab allerdings auch andere Töne. So forderten vor der Liederhalle rund 200 mehrheitlich ukrainische Demonstranten mehr und schnellere militärische Unterstützung Deutschlands für ihr Land. Mehrere hundert schlossen sich ihnen später an. 250 Ärztinnen und Ärzte haben seit Dienstag über aktuelle gesundheitspolitische Themen diskutiert, von denen es ja wahrlich genug gibt. Die Corona-Pandemie, die Affenpocken sind dazugekommen und immer wieder steht auf der Tagesordnung natürlich der Dauerbrenner. Die Überlastung von Medizinerinnen und Medizinern durch unser ökonomisiertes Gesundheitssystem. Heike Zeigler fasst zusammen, was die Ärzte beschäftigt und was sie fordern.
Beginn des Ärztetages und gleich Auftritt von Karl Lauterbach. Der Bundesgesundheitsminister musste über ein Thema sprechen, das eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung stand. Kurzfristig hatten die Affenpocken für Aufregung gesorgt. In Deutschland waren die ersten Fälle bestätigt worden.
Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie.
Der Ärztetag konnte sich anschließend mit seinem regulären Programm beschäftigen und hatte reichlich Themen. Zum Beispiel die fortschreitende Kommerzialisierung der Medizin. Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt warnte:
Preiswettbewerb, Kosteneffizienz und Renditestreben bestimmen mehr und mehr unseren ärztlichen Alltag.
Ein weiteres Problem: Schon heute fehlen vor allem auf dem Land Ärztinnen und Ärzte. Und der Mangel wird sich mit den Babyboomern, die bald zu Tausenden in Rente gehen, noch verstärken. Die Bundesärztekammer fordert deswegen rund 6.000 zusätzliche Medizinstudienplätze, sagte Vizepräsidentin Ellen Lundershausen.
Wenn der Staat das nicht bezahlen will und das nicht möchte, dann muss er über kurz oder lang dem Patienten erklären, dass die gute bis sehr gute Gesundheitsversorgung in Deutschland 2040 nicht mehr so sein wird wie heute.
Der Ärztetag diskutierte auch über die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche. Sie hätten mental besonders stark gelitten. Reinhard Berner vom Dresdner Uniklinikum erklärte:
2/3 aller dieser Symptome der Verschlechterung psychischer Probleme waren in der ersten pandemischen Welle auf die Schulschließungen zurückzuführen.
Flächendeckend geschlossene Schulen dürften deshalb nicht mehr zu den Maßnahmen gehören, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Katharina Swinker, bat außerdem dringend um mehr Hilfsangebote für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler.
Wenn ein junger Mensch die Kraft gefunden haben sollte, Psychologen oder Psychiater zu kontaktieren, dann ist es mittlerweile fast unmöglich, einen Therapieplatz zu bekommen. Und deswegen braucht es mehr kassenärztliche Plätze.
Besonders emotional wurde der Ärztetag, als Andrei Basilewitsch in Bremen ans Rednerpult trat. Der ukrainische Mediziner berichtete, was der russische Angriffskrieg in seiner Heimat anrichtet.
Over 600 Hospitals
Mehr als 600 Krankenhäuser wurden zerstört oder beschädigt. Mehr als 100 davon können nicht wieder aufgebaut werden. Die medizinische Ausstattung wurde gestohlen und zerstört.
Das war der Ärztetag in Bremen. Das nächste Mal treffen sich die Abgeordneten der deutschen Ärztekammern in einem Jahr in Essen.